Es ist ein heißer Sonntag und ich bewundere jeden, der sich aufgemacht hat, hierher zu kommen zur Bibelstunde, und ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Am Anfang nenne ich das Bibelwort, das über dieser Woche steht. Es ist ein sehr bekanntes: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Psalm 103, Vers 2. Und ich wiederhole etwas, was ich schon ein- oder zweimal hier gesagt habe, was mich aber einfach so gefreut hat. Zinzendorf hat ja gesagt, das Gesangbuch oder das Liederbuch ist eine Antwort auf die Bibel, ein Echo und eine Fortsetzung. Aus der Bibel sieht man, wie Gott mit den Menschen redet, und aus dem Gesangbuch, wie die Menschen mit Gott reden. Also, und darum, weil dieses Wort über dieser Woche steht, lobe den Herrn, meine Seele, singen wir das Lied unter der Nummer 44 und antworten darauf, auf dieses Wort. 44, lob meine Seele den Herrn.
Ein Loblied auf die Barmherzigkeit Gottes. Und der Psalm, aus dem dieser genannte Wochenspruch stammt, der ist ja aus dem Psalm 103. Der ist überschrieben in der Lutherübersetzung mit das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes. Ja, dass Gott sich unser mit seiner großen Barmherzigkeit immer wieder annimmt, das haben die Psalmbeter damals erfahren. Und das hat auch Gott in der Heilsgeschichte immer wieder gezeigt, besonders auch durch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus und sein Erlösungswerk. Aber wir dürfen das heute auch erfahren, dass Gott sich unser in seiner Barmherzigkeit annimmt. Der Psalm, der für den heutigen Sonntag angegeben ist, der rühmt ebenfalls das Handeln Gottes an den Menschen in seiner Barmherzigkeit. Es ist der Psalm 146 und ich lese ab Vers 5. Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei. Der Herr macht die Blinden sehend. Der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind. Der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behütet die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen. Aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich. Dein Gott Zion für und für. Halleluja. In unserem Liederbuch ist noch ein wunderschönes Lied, das die Barmherzigkeit Gottes besingt und Gott die Ehre dafür gibt. Das ist das Lied Nummer 65, O Gnade Gottes wunderbar. Das Lied Nummer 65.
Beten wir und danken für die Gnade. Lieber Herr, wir möchten mit Danken beginnen. Nach diesem Lied, nach diesen Worten und nach allem, was du uns heute schon außerdem gesagt und geschenkt hast, möchten dir danken, dass wir diesen Sonntag feiern dürfen und dass wir die Stunde jetzt miteinander erleben und vor allem mit dir. Es ist so gut, Herr, zu wissen, dass du jetzt gegenwärtig bist, das hast du versprochen. Damit dürfen wir rechnen, Herr. Und es geht jetzt nicht um Menschenworte in dieser Stunde, sondern es ist uns wichtig, dass du zu Wort kommst, dass du reden darfst in unser Leben hinein. Wir danken dir, dass du uns alle kennst. Keiner von uns ist dir fremd oder unbekannt und alle sind wir sehr geliebt. Und alle dürfen wir von deiner Gnade leben. Danke dafür und uns segne uns, Herr. Amen. Also ich habe ja einen Vorteil hier oben. Ich habe da so ein kleines Bläserle da, oder wie man das nennt, ein Ventilator. Das haben Sie leider nicht, aber ja, es reicht auch nicht bis unten. Sie sehen es hier, was ich mitgebracht habe. Es sind noch 3 Tage, dann beginnt schon wieder ein neuer Monat. Am Donnerstag beginnen wir den 9. Monat im Jahr 2016. Und manchem von Ihnen geht es vielleicht so, wie es mir geht, es eilt die Zeit. Es soll scheinbar auch mit dem fortgeschrittenen Alter zusammenhängen, wenn einem das Eilen der Zeit so sehr bewusst wird. Sie sehen hier einen Kalender. Man sieht Tage, Wochen, Monate. Und gerade beim Blick auf den Kalender, oder ob man in einem Kalender blättert, gerade beim Blick auf den Kalender wird die vergehende Zeit sehr sichtbar. Die vergehende Zeit, wir stellen sie auch fest beim Blick auf unsere Uhr. Der Sekundenzeiger bewegt sich ja unaufhörlich und niemand hält ihn auf. Auch daran wird die vergehende Zeit sehr deutlich. Eben war es noch Morgen, dann ist es Mittag. Und auch schon bald Abend. Noch ist jetzt im Kalender der Monat August dran und in einigen Tagen ist September. Sie wissen es wahrscheinlich, ich habe es auch schon manches Mal erwähnt, die griechische Sprache hat für unseren Begriff Zeit 2 Worte. Die fortlaufende Zeit ist der Chronos. Das ist die dahinfließende Zeit, also die vergehende Zeit, dass wir jetzt schon wieder bald im September sind. So ist die Zeit vergangen. Die fortlaufende Zeit ist der Chronos, die dahinfließende Zeit. Darum kann man eine Uhr auch einen Chronometer nennen. Das andere griechische Wort für die Zeit ist der Kairos. Das ist der feste Zeitpunkt in der fließenden Zeit. Der feste Termin, der in der fließenden Zeit dran ist und der wichtig ist. Vielleicht, wahrscheinlich geht es Ihnen auch so, beim Zurückschauen sehe ich, dass es nicht nur einmal den Kairos Gottes in meinem Leben gegeben hat. Termine Gottes in meinem Leben, besondere Termine. Und ich bin dankbar, dass ich sie erkannt und nicht verpasst habe. Sie können solche Termine Gottes in Ihrem Leben ganz gewiss auch sehen. Einen haben wir alle noch vor uns. Was wir hinter uns haben, welche Termine Gottes in unserem Leben gab, das wird verschieden sein. Aber einen haben wir alle noch vor uns. Einmal wird der Kairos der Termin Gottes sein, an dem er unser irdisches Leben beendet. Und dieser Kairos setzt dem Chronos unseres Lebens, also unserer irdischen, dahinfließenden Zeit, dieser eilenden Zeit, ein Ende. Kairos, Gottes Stunde, Gottes Termin. Und dann, wenn unsere irdische Lebenszeit zu Ende ist, was kommt dann? Nun, wenn es im Laufe unseres irdischen Lebens diesen Kairos, diese Stunde Gottes gab, in der wir durch eine Bekehrung und Wiedergeburt Gottes Kinder geworden sind, dann werden wir in Ewigkeit bei Gott sein und bei Jesus Christus. Ewigkeit ist etwas ganz anderes als die Zeit, die wir kennen. Ewigkeit ist Ewigkeit, nicht mehr eine vergehende, eilende Zeit. Aber hier muss man vielleicht fragen, obwohl Sie das alle wissen. Wir fragen hier, wie wurde das denn möglich, dass Menschen, die als Sünder geboren wurden, wir alle sind so geboren worden, und Sünder sind, dass die Kinder Gottes werden können, die mit Gott versöhnt sind, die mit Gott ganz im Reinen sind, die wissen können, es ist ganz gut zwischen Gott und mir. Nicht, weil ich so gut bin, nein, sondern weil einer es gut gemacht hat. Es brauchte göttliches Handeln. Taten Gottes waren notwendig, damit das möglich wurde, dass wir Kinder Gottes werden konnten und dass wir die Ewigkeit erleben werden, die Ewigkeit bei Gott. Da brauchte es ein Handeln Gottes, göttliches Handeln, Taten Gottes. Wir reden darum vom Heilsplan Gottes. 5 Taten Gottes entsprechend diesem Plan sind schon geschehen. Wir finden sie in unserer Bibel. Und wenn wir Kinder Gottes schon geworden sind, dann finden wir sie auch in unserem Leben. 5-mal war schon Gottes Kairos. Besondere Zeit, göttliches Handeln zum Heil und zum Heilwerden der Menschen. Wir reden vom Heilsplan. Von diesen 5 Stationen, von diesem 5-fachen Handeln Gottes, kann ich natürlich in einer Bibelstunde nicht reden. Eins nach dem anderen. Und heute geht es um die erste göttliche Tat im Heilsplan Gottes. 5 Termine des göttlichen Handelns zum Heil und Heilwerden der Menschen waren also schon. Von diesen Geschehen berichtet die Bibel. Der erste Termin, die Menschwerdung von Gottes Sohn. Der zweite Termin, das Sterben Jesu am Kreuz. Der dritte Termin, das dritte Handeln Gottes in diesem Heilsplan, ist die Auferstehung von Jesus. Der vierte Termin, seine Himmelfahrt. Und dann Pfingsten als 5. Wir leben in der Zeit zwischen Pfingsten und dem Ereignis, das noch aussteht. Das ist die Wiederkunft von Jesus, die im Wort Gottes angekündigt ist. Und vieles von diesem Handeln, was ich jetzt aufgezählt habe, von diesem Handeln Gottes, vieles davon ist auch außerbiblisch bezeugt. Diese Termine Gottes, dieses göttliche Handeln hat tatsächlich stattgefunden. Gottes besondere Stunden. Der Kairos mitten in der fließenden Zeit. Und da lese ich nun aus Philipper 2, die Verse 6 und 7. Philipper 2, Vers 6 und 7. Ich lese es nach der neuen Genfer Übersetzung. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nützte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Das war das erste Handeln Gottes zu einem Heilsplan. Seinem Heilsplan entsprechend, so hat er geplant, dass Menschen heil werden können. Er sandte seinen Sohn auf diese Erde. Gottes Sohn wurde Mensch. Ein Mensch wie wir. Gottes Sohn wurde Mensch. Das feiern wir an Weihnachten. In der Nacht von Bethlehem, da ist ein Kind geboren. Gottes Liebe kam zu uns, wir sind nicht mehr verloren. Jesus, Heiland der Welt. Gottes Sohn wurde Mensch. Dieses Lied singen wir jetzt, auch wenn es Hochsommer ist und sehr heiß. Aber vielleicht kann schon das Singen eines Weihnachtsliedes uns etwas abkühlen, ich weiß es nicht. Das Lied steht unter der Nummer 146. Und wir singen es, auch wenn heute der 28. August ist. 146. Also das von der Abkühlung muss ich zurücknehmen. Denn bei diesem Liedtext und bei dieser Botschaft wird es einem doch eher noch vor lauter Freude wärmer ums Herz. Was ich bisher sagte, war eigentlich die Einleitung. Und nun habe ich eine erste Überschrift über einen ersten Teil. Also Gottes Sohn ist Mensch geworden. Und nun erstens, er kam nicht überraschend. Er kam, aber er kam nicht überraschend. Vielleicht können Sie sich denken, warum ich diesen Teil so überschrieben habe? Darum, weil es schon lange vorausgesagt wurde, dass er kommen würde. Der Heilsplan Gottes war längst fertig, schon zur Zeit des Alten Testaments oder davor. Und darum finden wir im Alten Testament viele Worte, die auf dieses Ereignis hinweisen. Als erstes nenne ich das Wort weit vorne in unserer Bibel. 1. Mose 3 wird uns berichtet, dass der Sündenfall passiert ist. Das heißt, die beiden ersten Menschen haben sich für den Ungehorsam entschieden und damit für die Sünde. Und damit haben sie sich selber und alle Menschen, die nach ihnen leben würden, aus der Gemeinschaft mit Gott ausgeschlossen. Das ist seither die Situation des natürlichen Menschen, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott wegen der Sünde. Und kurz danach mussten die beiden Menschen den Garten Eden, diesen wunderbaren Ort der Gemeinschaft mit Gott, verlassen. Davor hat Gott aber noch geredet und er hat gesagt, dass er Heilung von diesem Schaden geplant hat und dass er diesen Plan auch ausführen würde. Den Heilsplan, dass Menschen wieder heil werden können von diesem Schaden. In Vers 15 in 1. Mose 3 lesen wir die Worte, die Gott zur Schlange sagte: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen. Diese Worte kann man das erste Evangelium nennen. Es ist der erste Hinweis auf den Retter. In Jesaja 7, Vers 14 ist schon angekündigt, was Gott geplant hatte und was er tun würde. Eine Jungfrau wird schwanger werden und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel, das heißt Gott mit uns. Der wird kommen und er ist gekommen. In Jesaja 9, Vers 5 wird das Ereignis der Menschwerdung von Jesus so geschildert, als wäre es schon geschehen. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es ganz gewiss geschehen wird. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Oder Jesaja 11, 1, und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Da ist die Rede von Jesus Christus. Und noch Jeremia 23, Vers 5 und 6, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohlregieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Und zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und nun müssen wir Juda und Israel nicht beneiden, weil er zu ihnen kam, sondern er ist auch für uns gekommen, damit auch wir heil werden konnten von diesem großen Schaden der Sünde. Damit soll es jetzt genug sein, der Vorhersagen. Vielleicht haben Bibelkenner eine Vorhersage jetzt vermisst. Um sie geht es jetzt im zweiten Teil. Also das erste war jetzt, er kam nicht überraschend. Er kam und es war lange schon vorausgesagt. Und er kam lange nicht. Und manche in Israel haben aufgehört zu warten. Sie haben gedacht, das kann ja nun nicht mehr sein. Aber er kam. Und nun meine zweite Überschrift, er kam in Bethlehem. Und da lese ich aus Micha 5 den ersten Vers, nachher noch ein paar weitere. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Da werfen wir einen kurzen Blick auf den Propheten Micha. Er lebte und wirkte in einer Zeit, in der die Sehnsucht nach Frieden groß war in Juda. Und wie bei allen Propheten war auch seine Hauptaufgabe, dass er die Sünden und die Übertretungen des Volkes, das ja Gottes auserwähltes Volk war, im Auftrag Gottes verurteilen musste. Er redete deutlich und musste auch das Gericht Gottes ankündigen. Das Gericht Gottes für die, die nicht bereit waren zur Umkehr. Übrigens gilt das bis heute. Gott wird richten, die nicht bereit sind zur Umkehr zu ihm. Micha redete deutlich, musste auch das Gericht Gottes ankündigen. Er durfte auch Verheißungen aussprechen, die dem Teil gegolten haben, der nach dem Gericht Gottes noch Volk Israel sein wird. Ein kleiner Teil nach der Gefangenschaft in Babylon. Micha muss sagen, das Gericht kommt, weil Israel und Juda, also die Menschen im Nordreich und im Südreich, gegen Gott gesündigt haben. Und das Gericht ist gekommen. Aber wie gut. Micha durfte auch sagen, dass ein Retter kommt, 700 Jahre nach seiner Voraussage ist er gekommen. Aber diese Voraussage ist so gewiss. Ich lese die Verse 1 bis 4 aus Micha 5. Den ersten Vers habe ich schon gelesen. Ich nehme ihn noch einmal dazu. Und du Bethlehem Ephrata, die du klein bist unter den Städten und Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel Herr sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Indes lässt er sie plagen bis auf die Zeit, dass die, welche gebären sollte, geboren hat. Da wird dann der Rest seiner Brüder wiederkommen zu den Söhnen Israels. Er aber wird auftreten und weiden in der Kraft des Herrn und in der Macht des Namens des Herrn, seines Gottes. Und sie werden sicher wohnen, denn er wird zur selben Zeit herrlich werden, soweit die Welt ist. Und er wird der Friede sein. Worte über unseren Herrn Jesus Christus. Ich habe drei Unterpunkte zu diesem zweiten Teil, der unter der Überschrift steht, er kam in Bethlehem. Also er kam nicht unerwartet und er kam in Bethlehem. Und ein erster Unterpunkt, Gott fängt ganz klein an. Bethlehem war unbedeutend, auch klein von der Einwohnerzahl her. Und hier sollte Gott handeln? Ja, aus dem kleinen Bethlehem wird er kommen. Und ist er gekommen? Bethlehem heißt Brothaus, entsprechend dem Getreidebau, der in dieser Gegend sehr gepflegt wurde. Und der Ort liegt 2 Stunden von Jerusalem entfernt auf einer felsigen Höhe. Und der älteste Name war Ephrata, das heißt Fruchtgebilde. Und Micha benutzt beide Namen, Bethlehem Ephrata. Und dann muss er das aber dazu sagen, du bist klein. Klein unter den Städten in Juda. Eigentlich zu klein, um überhaupt genannt zu werden. Wer redet denn von Bethlehem? Ganz unbedeutend. Aber aus diesem kleinen Ort kam schon einmal ein Großer. David war aus Bethlehem. Und aus dem Stamm David würde auch der ganz große Herrscher kommen, den Micha hier andeutete. Und in Offenbarung 22, 16 sagt Jesus Christus selber, ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Es ist ein Prinzip unseres Gottes. Was nichts ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Einige Beispiele. Gideon kam aus der kleinsten Sippe. Saul kam aus dem kleinsten Stamm. David ist bei der Salbung der Kleinste. Und der letzte der Söhne Isais. Jeremia ist noch sehr jung. Und dieses typische Erwählungsmotiv Gottes setzt sich im Neuen Testament dann fort. Da fragt einer, was kann denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Bethlehem hat ja eine interessante Geschichte. Nebenbei will ich das kurz erwähnen. Rahel, die Lieblingsfrau von Jakob, starb in der Nähe von Bethlehem bei der Geburt Benjamins und wurde dort begraben. Ruth und Naomi kamen nach Bethlehem. Boas heiratete Ruth und sie gehörte zu den Vorfahren des Messias. David war der bedeutendste Sohn von Bethlehem. Gott fängt klein an. Der Messias würde also nicht in eine große Stadt wie Jerusalem kommen und dort geboren werden, sondern in einem bescheidenen Stall in Bethlehem. Gott erwählt das Schwache. Die Schwachen sind Gottes erste Wahl. Keiner, der schwach ist, keiner, der unbedeutend ist, muss sich fühlen, als wäre er nichts wert. Nein, Gott fängt klein an. Gott erwählt das Schwache. Die Schwachen sind Gottes erste Wahl. Das kleine Bethlehem passt zu allem anderen in der Weihnachtsgeschichte. Wie schlicht waren auch die Zeichen dort in Bethlehem, das Kind, die Windeln, die Krippe. Und diese Zeichen sagen uns, dass der Sohn Gottes bei seiner Menschwerdung ganz klein geworden ist, ganz niedrig und schwach. Er ist heruntergekommen zu uns. Wie groß ist dein Bruder, wurde ein kleiner Junge im Gespräch der Großen gefragt. Das kann ich nicht sagen, ist die verlegene Antwort. Das musst du aber doch wissen, sagen die klugen Großen. Wenn du mit ihm sprichst, musst du doch zu ihm hinaufsehen. Da weiß das vorhin so verlegene Kind eine schnelle Antwort. Wenn ich mit meinem großen Bruder spreche, dann bückt er sich zu mir herunter. Das ist ein Gleichnis für die Menschwerdung Jesu. Er bückt sich herunter zu uns, er kam herunter zu uns, er kam herunter zu mir und zu Ihnen. Gott hat tatsächlich klein angefangen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Futtergrube liegen. Auch bei uns hat er klein angefangen. Was hat er denn vorgefunden bei uns? Hat er die Voraussetzungen gefunden, dass es bei uns nur gut gehen wird? Nein, aber er hat da angeknüpft, wo er in unserem Herzen eine noch so kleine Sehnsucht gesehen hat. Eine Sehnsucht nach ihm, nach dem Frieden, nach dem Heilwerden, nach der Sicherheit. Eine Sehnsucht nach dem guten Hirten. Seine Erwählung ist nicht leistungsorientiert, sondern bedürfnisorientiert. Er kommt in das Leben derer, die wissen, dass sie ihn brauchen. Damit sind wir beim zweiten Unterpunkt, diesem zweiten Teil. Gott gibt nicht klein bei. Das erste war, er fängt klein an. Und Gott gibt nicht klein bei. Klein beigeben, das heißt doch aufgeben, resignieren, sich abfinden mit den Tatsachen. Gott hat die Zustände in seinem Volk gesehen. Er hat sie angesprochen durch seine Propheten. Aber er hat dann nicht gesagt, das war's dann eben. Ihr habt nicht gewollt. Nein, Gott gibt nicht klein bei. Er gibt nicht auf. Und wenn es noch so sehr zum Aufgeben wäre. Gott war ja nicht überrascht über das, was ihn so betrübte. Er wusste es doch seit dem Sündenfall, dass alle Menschen sündigen. Damals hätte er schon aufgeben können. Aber seit damals steht fest, es wird einer kommen. Das war auch die Botschaft des Micha. Gott gibt nicht klein bei. Er schickt den Retter. Er will retten. Und wenn wir fragen, warum will er das? Es sieht doch vieles so hoffnungslos aus. Dann ist die Antwort die Liebe Gottes. Die Liebe will retten. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und merken Sie, dass wir da auch mitgefragt sind, dass wir Menschen diese Botschaft auch sagen, wo die Möglichkeit ist, dass wir sagen, dass es Rettung gibt, dass es Frieden gibt, dass es ein Heilwerden gibt. Wir sind einerseits sehr dankbar, dass wir es bekommen haben, dass wir es empfangen haben. Aber das kann noch nicht alles sein. Es gibt so viele Menschen in unserer Umgebung, die noch die Sehnsucht haben. Und Gott kann uns zeigen, wer sich danach sehnt, wen wir da ansprechen können. Die Antwort, dass Gott nicht aufgibt, nicht klein beigibt, ist seine Liebe. Er will, dass allen Menschen geholfen werde und dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Micha hat seine Botschaft vom kommenden Retter in einer Zeit gesagt, in der das Volk Gottes gerichtsreif war. Aber das Gericht wird nicht das Letzte sein, kann er sagen. Gott setzt damit nicht einen Schlusspunkt, aber ein Ausrufezeichen und einen Doppelpunkt, denn Gott gibt nicht auf. Es geht weiter. Es darf weitergehen. Es durfte damals Israel weitergehen. Gott hält an seinem Bund fest, trotz aller Untreue seiner Bundesgenossen. Und Gott wusste ja auch schon, dass der Messias von ganz wenigen in Israel als solcher erkannt werden würde. Die Frommen würden ihn ablehnen, sogar töten. Obwohl Gott das schon wusste, gab er nicht auf. Was für ein Gott. Gott gibt nicht auf. Das sagt uns Bethlehem. Bethlehem, das bedeutet zu hoffen, wo nichts zu hoffen ist. Menschlich gesehen, nichts zu hoffen ist. Gott hat nicht klein beigegeben, auch bei uns nicht. Er hätte in meinem Leben als Nachfolgerin von Jesus schon oft Grund genug gehabt, zu resignieren, aufzugeben, weil es nicht so war, wie er es gedacht und wie er es auch möglich gemacht hat. Aber immer wieder hat er mir die Chance des Neuanfangs gegeben. Und vielleicht könnte auch mancher von Ihnen von Neuanfängen in seinem Glaubensweg sagen. Gott hat nicht aufgegeben, bei mir nicht und bei Ihnen nicht, und er gibt auch nicht auf. Er wird nicht aufgeben. Gott gibt nicht klein bei. Der dritte Unterpunkt bei diesem zweiten Teil, also das erste war, Gott fängt klein an. Gott gibt nicht klein bei. Und als drittes, Gott ist nicht kleinlich. Was er gibt, gibt er reichlich. Nicht nur das Nötigste, Das wird ja schon deutlich in den Worten des Engels dort über dem Hirtenfeld. Er sagte, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist der Heiland geboren, welches ist Christus, der Herr. Und die Menge der Engel hat es gesungen, Friede auf Erden. Nein, Gott ist nicht kleinlich, weil die Menschen einen Heiland brauchten, nötiger als alles andere. Und das möchte man vielen Menschen sagen, nötiger als alles andere brauchst du einen Heiland. Weil die Menschen einen Heiland brauchten, die Menschen damals und heute, darum hat er einen Heiland geschickt, der Heil und Leben mit sich bringt, der halben jauchzt mit Freuden singt, also deshalb jauchzt und singt mit Freuden, gelobet sei mein Gott. Also Micha verspricht im Zusammenhang mit diesem angekündigten Retter genau das, was die Menschen brauchen. Die Menschen damals, die Menschen heute. Und er sagt in diesen wenigen Versen, die ich vorhin gelesen habe, über diesen kommenden Retter Folgendes: Es gibt ihn schon immer, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er wird herrschen. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern. Er wird sie weiden. Und sein Volk darf sicher wohnen. Und er wird der Friede sein. Das sind nun alles Dinge, die auch für uns gelten, wenn wir zu diesem Herrn gehören. Diese Ankündigung spricht von wunderbaren Aussichten. Ich sage es noch einmal, sie spricht genau von dem, was die Menschen damals und die Menschen heute brauchen. Gott hat mit Jesus nicht kleinlich gegeben, sondern Leben und volle Genüge. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Von diesem Lied unter der Nummer 141 singen wir die ersten 4 Strophen. Ich habe noch eine dritte Überschrift über einen dritten Teil. Er kam als Heiland. Das eigentliche Heilandswerk ist auf Golgatha geschehen. Das war das nächste göttliche Handeln in seinem Plan zum Heil der Menschen. Wir schauen noch kurz auf die Zeit zwischen dem Kommen Jesu, als Mensch ist er gekommen, als kleines Kind in Bethlehem, und dem, was dann auf Golgatha geschah. Und da lesen wir in Lukas 2,40, aber das Kind wuchs und wurde stark, voller Weisheit und Gottes Gnade war bei ihm. Oder der 12-jährige Jesus im Tempel hat deutlich kundgetan, dass er wohl wusste, wo er hingehörte. Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Lukas 2,49. Und dann ist in diesem Abschnitt noch zu lesen, und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Mehr wissen wir aus seiner Kindheit und Jugendzeit nicht. Aber dann lesen wir in Lukas 3, Vers 23, und Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs. Er war ja ganz Mensch. Und er ließ sich dann am Jordan von Johannes taufen. Dabei sagte Gott sehr deutlich, dass Jesus nicht Josefs Sohn, sondern Gottes Sohn ist. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Als Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, hat Jesus gelebt und gewirkt, vor allem in Galiläa und Judäa. Er hat seine Jünger berufen. Es hat lange gedauert, bis Petrus entdeckt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Es wurde viel gerätselt um ihn. In Nazareth sagten die Menschen, ist er nicht der Sohn des Zimmermanns, heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher kommt ihm denn das alles? Also was er tut, was er kann, was er sagt. Und sie ärgerten sich an ihm, Matthäus 13, 55 bis 57. Und bis heute gibt es viele Menschen, die nicht wissen, wer Jesus Christus ist. Und es ist so entscheidend wichtig, das zu wissen. Und nicht nur als Kopfwissen, das aufsagen zu können, was man von Jesus weiß, sondern als Herzensgewissheit. Paulus hat es ja sehr kurz und bündig gesagt, Christus ist mein Leben. Darum ist Sterben mein Gewinn. Philipper 1, 21. Christus ist mein Leben. Das heißt doch wichtiger als alles andere. Und ohne ihn kann ich nicht mehr leben. Asaf hat es im Blick auf diesen Herrn so ausgedrückt, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Psalm 73, 15. Und Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Das sind drei Beispiele davon, dass Menschen begriffen haben, wer Jesus ist. Dieses Wort des Thomas finden wir in Johannes 20, 28. Ich muss Ihnen sagen, dass ich an dieser Stelle bei meiner Vorbereitung unterbrochen habe und einfach still geworden bin vor meinem Herrn mit dieser Frage, und wie steht es bei mir? Herr, bist du mir wichtiger als alles andere? Was heißt das in meinem Leben ganz konkret? Und bist du der Herr meines Lebens in allen Bereichen? Viele Menschen haben damals Jesus zugehört und sie erlebten auch sein wunderbares Tun. Und da liebe ich so sehr das Rezitativ aus der Matthäus-Passion von Bach, wo dieses Tun wunderbar ausgedrückt ist. Er hat uns allen wohlgetan. Den Blinden gab er das Gesicht, die Lahmen macht er gehend. Er sagt uns seines Vaters Wort, er trieb die Teufel fort. Betrübte hat er aufgericht, er nahm die Sünder auf und an. Sonst hat mein Jesus nichts getan. So kann man sein Wirken damals beschreiben. Wir kennen die Evangelien, in denen uns das alles berichtet wird. Und das Wunderbare, er ist zwar nicht mehr auf dieser Erde als Mensch, aber er lebt. Und wir können ihn genau so erleben, wie es da beschrieben ist. Er will uns wohltun. Und wie oft hat er es schon getan? Er sagt, komm her zu mir, kommet, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und er tut auch heute noch Wunder. Freilich wissen wir, nicht alle Blinden und Lahmen und alle Kranken macht er gesund. Aber er macht Menschen innerlich sehend und macht sie heil. Und wenn wir in unserer Nachfolge lahm geworden sind, dann will er uns immer wieder aufhelfen. Ich sprach vorhin schon vom Neuanfang. Wir haben sein Wort und durch seinen Geist schließt er es auf für uns. Und mit seinem Sieg über den Feind, der uns immer wieder angreift, dürfen wir rechnen. Was für ein Herr! Wie oft hat er uns schon ermutigt und aus Traurigkeiten herausgeholt. Und wenn Sie jetzt gerade in einer Traurigkeit stecken, er kann sie herausholen. Reden Sie mit ihm darüber. Vertrauen Sie ihm. Und er hat uns angenommen. Wir dürfen mit ihm leben. Und nur noch ganz zum Schluss ein Beispiel, man könnte sagen ein Lebensbeispiel. Martin Luther, nächstes Jahr ist Jubiläum, Reformationsjubiläum. Martin Luther hat Jesus Christus als seinen Heiland gefunden. Dieses persönliche Zeugnis des Reformators soll nun am Schluss stehen. Wir finden es in einem Lied von ihm, das kommt leider nicht in unserem Liederbuch. Das ist ein Lied, in dem die ganze Heilsgeschichte, ich sprach vom Heilsplan, von der Heilsgeschichte, erzählt wird. Das Lied heißt, nun freut euch, lieben Christengemein. Ich lese die erste Strophe. Nun freut euch, lieben Christengemein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all in ein, also alle miteinander, mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat, gar teuer hat er's erworben. Und dann schildert Martin Luther, wie es ihm gegangen ist, ehe er den Heiland gefunden hatte. Da lese ich die Verse 2 und 3. Dem Teufel ich gefangen lag, im Tod war ich verloren, mein Sünd mich quälte Nacht und Tag, darin ich war geboren. Ich fiel auch immer tiefer drein, es war kein Gutes am Leben mein, die Sünd hat mich besessen. Mein guten Werk, die galten nicht, es war mit ihnen verdorben. Der Freiwill hasste Gottes Gericht, er war zum Guten erstorben, also ich konnte gar nichts Gutes tun. Die Angst mich zu verzweifeln trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Zur Höllen musste ich sinken. Und wer die Geschichte von Martin Luther kennt, aus Filmen oder aus Büchern, der weiß, wie verzweifelt dieser Mann war. Und immer verzweifelter. Und hat wirklich nach Gott gesucht, geschrien. Also er schildert das Elend des Menschen, der noch keinen Heiland gefunden hat. Er schildert da sein eigenes Elend. Und dann ist aber damit nicht Schluss. sondern dann heißt es weiter, da jammert Gott in Ewigkeit mein Elend übermaßen. Er dacht an seine Barmherzigkeit, er wollte mir helfen lassen. Er wandte zu mir das Vaterherz, es war bei ihm fürwahr kein Scherz. Er ließ es sein Bestes kosten. Er sprach zu seinem lieben Sohn, die Zeit ist hier zu erbarmen. Fahr hin, meins herzenswerte Kron, und sei das Heil dem Armen und hilf ihm aus der Sündennot. Erwirk für ihn den bittern Tod und lass ihn mit dir leben. Und dann sind wir wieder bei dem, was jetzt heute mein Thema war. Jesus ist Mensch geworden, der Sohn dem Vater gehorsam ward. Er kam zu mir auf Erden, von einer Jungfrau rein und zart. Er sollt mein Bruder werden. Gar heimlich führt er sein Gewalt. Er ging in meiner armen Gestalt, also in Menschengestalt. Den Teufel wollte er fangen. Und er hat ihn auch gefangen, er hat ihn besiegt. Da kommen wir dann später bei den Heilstatsachen noch dazu. Gott hat einen Heiland geschenkt, damit das Elend im heilandslosen Leben ein Ende haben kann. Gottes Sohn kam auf diese Erde. Jesus ist kommen, die Ursache zum Leben. Dieses Kommen war der erste Termin im Heilsplan Gottes. Und nun müssen wir einfach an diesem Lied noch weiter singen, dass wir angefangen haben, 141, vielleicht doch noch die Verse 5 bis 8. Wenn Sie es noch durchhalten, probieren wir es. Also 141, 5 bis 8. Dann beten wir. Und lieber Herr, wir möchten diese Stunde auch beenden mit dem Dank, mit einem ganz großen Dank an dich. Und wir möchten dir nicht nur mit unseren Worten danken, sondern wir möchten dir mit unserem Leben danken, auch mitten in unserem Alltag. Herr, weil sich daran nichts ändert, dass wir einen Heiland haben, dass du ihn uns geschickt hast, lieber Vater im Himmel, weil du gewusst hast, was wir brauchen. Und danke, Herr, dass diese Zeit noch nicht vorbei ist, wo Menschen Jesus finden können, wo sie das Heil finden, wo sie Vergebung finden. Herr, mach uns wach, wo wir es weitersagen können, und lass in unserem Leben abzulesen sein, dass wir dankbar sind, dass wir uns freuen, weil du gekommen bist, lieber Herr Jesus, und weil wir mit dir leben dürfen und keinen Augenblick ohne dich sein müssen. Herr, was hast du uns damit geschenkt? Lass uns so in diese Woche hineingehen, Herr. Aber ich möchte immer wieder und auch jetzt auch für die verfolgten Christen beten. Herr, lass auch ihnen das immer wieder das große Geschenk sein, dass sie einen Heiland haben, mitten in ihrem Elend, mitten in ihrer Not, mitten in dem, was sie erleiden, Herr. Schenk du ihnen immer wieder die Kraft, das zu leben und mit dir zu leben unter diesen Umständen. Und danke, dass du jetzt mit uns gehst. Amen. Einige Dinge muss ich noch sagen, ganz wenig. Zuerst die Frage, ob Sie denn mitmachen. Machen Sie mit, dass wir miteinander beten in der kommenden Zeit für die, die gestern oder auch schon eine Woche vorher hier abgereist sind, die Teilnehmer vom Bibelkurs. Ich denke, Sie brauchen Fürbitte. Sie gehen jetzt auch in den Alltag. Sie wollen sich im Alltag bewähren. Sie wollen das, was Sie gehört und erlebt haben, hier mit hineinnehmen. Und dazu brauchen Sie Gebetsunterstützung. Machen Sie mit. Vielen Dank. Dann herzliche Einladung zur nächsten Bibelstunde am Sonntag mit Schwester Brigitte Schweda. Da ist dann kein Kinderprogramm während der Bibelstunde. Und wegen der Schulferien ist auch noch kein Mittwoch-Bibelgesprächskreis. Ich sage Ihnen von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Gehen Sie unter dem Segen Gottes. Und ich möchte Ihnen noch ein Segenswort mitgeben. Sie kennen es vielleicht. Es steht in unserem grünen Buch als Lied. Gott, der Vater, kröne dich mit dem allerreichsten Segen und begegne väterlich dir auf allen deinen Wegen, dass du es unter seiner Hut habest überschwänglich gut. Jesu Antlitz leuchte dir Tag und Nacht in Freud und Leide, und erquicke für und für dich auf grüner Lebensweide. Seiner Gnade süßer Schein, strahl ins Herz dir stets hinein. und der werte Heilige Geist, der in alle Wahrheit leitet, hin zum Kreuz die Sünder weist, Frieden gibt und Trost verbreitet und uns führt zum ewigen Licht, heb auf dich sein Angesicht. Amen und auf Wiedersehen.